기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 371. Während einige von uns noch auf dem Weihnachtsmarkt Eintrittskarten verkaufen, andere bereits zum Familienfest losgereist sind und manche dem Weihnachtsrummel an irgendeinem lateinamerikanischen Strand entgehen, haben wir drei Beiträge für euch, die alle gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Wir berichten vom Fischfang in Chile. Dort wird es immer schwieriger, die Netze zu füllen. Für den nächsten Beitrag geht es weiter nördlich. Wie es um den kolumbianischen Friedensprozess steht, berichten zwei Aktivistinnen vom Congreso de los Pueblos, dem Kongress der Völker. Mexiko, Iguala. Es gibt immer noch keine Spur von den 43 verschwundenen Studenten. Nun machen sich die Angehörigen auf die Suche. Onda begleitete diese Gruppe. Viel Spaß beim Hören wünscht das Onda-Info-Team. Die chilenische Küche ist berühmt für ihre Schlichtheit. Abwechslung auf den Teller bringen vor allem die unzähligen Krusten, Weichtiere und Fischarten. Der Fang um Handel mit den Früchten des Meeres ist für viele Menschen an der Küstenregion seit jeher eine wichtige und oft die einzige Einnahmequelle. Doch in den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden, die Netze zu füllen. 50% aller kommerzialisierten Spezies sind überfischt. Schuld daran sind weniger die kleinen Fischerkooperativen als große Schleppnetzflotten, die das Meer unermüdlich wie schwimmende Mähdrescher durchpflügen. Doch statt auf legalem Wege den maritimen Raubbau zu stoppen, haben korrupte Politiker à la couleur die Lage nur noch verschlimmert. Wir haben uns umgeschaut in der Hafenstadt Valparaíso und dort noch ein paar Fischer zu finden, ist gar nicht so einfach.
Wir fahren meist abends gegen 7 Uhr raus aufs Meer. Oft sind wir zu viert. Einer bleibt munter und sucht die Tintenfische. Dann geht die Jagd los. Die ganze Nacht. Handarbeit, sehr anstrengend. Du wirst pitschnass, musst dir trockene Sachen mitnehmen, damit du dir nicht den Tod holst. Dann liefern wir früh am Morgen alles am Hafen ab, so gegen 9 Uhr.
Wenn Washington Ribera von seinem Job auf dem Meer erzählt, dann sollten Romantiker lieber weghören. Der 63-jährige Chilene hasst die anstrengende Tintenfischjagd, würde sie liebend gern jüngeren Generationen überlassen. Doch die gibt es hier in der Hafenstadt Valparaíso nicht. Heute Morgen wird vom Pier Caleta El Membrillo exakt ein Boot ablegen. Washington wird diesmal nur am Ruder sitzen. Stattdessen presst Kollege Fernando Villar seinen Körper in einen Neoprenanzug. Er hat mindestens 2 Stunden im kalten Wasser vor sich, um nach Muscheln und anderen Weichtieren zu suchen. Eigentlich sind die Wellen heute dafür viel zu hoch, die Gefahr groß, auf die schroffen Felsen geschleudert zu werden. Aber so wie Washington muss auch Fernando mindestens 2-mal in der Woche etwas aus dem Wasser holen, um Geld zu verdienen.
Früher war das Pier jeden Tag voll mit gefangenen Fischen. Heute gibt es das nicht mehr. Die Schleppnetze der großen Schiffe lassen uns nichts übrig und zerstören die Bestände. Ihre Fanggebiete beginnen eigentlich 5 Meilen vor der Küste, aber oft fischen sie auch schon 2 Meilen davor. Für den handwerklichen Fischfang ist das das Ende.
Fehlende Kontrollen, Überfischung, drohende Altersarmut, Nachwuchsmangel. Die Situation an Chiles 5000 Kilometer langen Küste schreit geradezu nach einer Neuregelung des Fischereisektors. Doch die gab es bereits im Jahr 2013 und machte alles nur noch schlimmer. Der damalige Wirtschaftsminister Pablo Longueira versprach eine Modernisierung des Fischereigewerbes. Tatsächlich stellte er die Weichen für eine unerhörte Privatisierung des Meeres. Auf unbestimmte Zeit wurden die nationalen Küstengewässer an 7 Familien konzessioniert. Nach einigen Fusionen kontrollieren nun 4 Unternehmen 92% des gesamten Fischereisektors. Den kleinen Kooperativen bleibt da nicht viel. Eine Schweinerei sei das, sagt Schwester Gabriela. Seit 25 Jahren betreut die Mitfünfzigerin die mehr als 150 Mitglieder der Fischereigewerkschaft von der Caleta El Membrillo. Bei Bedarf bekommt Washington von ihr Hustensaft, Fernando die Schürfwunden mit Jod ausgepinselt. Doch noch ist es zu früh für potenzielle Patienten und so schaut Gabriela ihrem in die Jahre gekommenen Klientel bei einer morgendlichen Partie Billard in der Kantine zu und schimpft.
Wer macht das Fischereigesetz? Der Kongress. Wer ist dort vertreten? Eine Vielzahl von Abgeordneten, die an Schleppernetzflotten beteiligt sind. Wer konkret? Eduardo Frei, Sebastian Piniera, Andrés Saldivar, um nur drei zu nennen. Aber es gibt noch viele andere Abgeordnete und Senatoren, die den industriellen Fischfang unterstützen, weil sie geschmiert werden. Das ist die Realität.
Die Beweislage gegen inzwischen mehr als 10 gewählte Politiker und Politikerinnen ist erdrückend. Der unnötige Ausverkauf des Meeres, selbst mit neoliberalen Floskeln kaum schönzureden. Bereits im Mai versprach die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet Aufklärung und eine Revision des Gesetzes. Doch das versucht der Verband des industriellen Fischfangs Sonapesca zu verhindern, allen voran ihr Präsident Francisco Orrega.
Die geplante Gesetzesänderung ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch unnötig und ungelegen. Hier versucht ein kleiner Sektor, eine künstliche Debatte über das Fischereigesetz loszutreten. Und das alles, um die Interessen einiger weniger Organisationen von kunsthandwerklichen Fischern durchzusetzen, die nur über eine sehr minoritäre Repräsentanz verfügen.
Dass Fischer wie Washington und Fernando nicht in der Mehrheit sein können, wenn der industrielle Fischfang den Großteil aller Fangrechte besitzt, ist die eine Sache. Dass viele jüngere, aber auch ältere Fischer bei den Schleppnetzflotten anheuern, weil ohne Radar an den überfischten Küsten nichts mehr zu holen ist, eine andere. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, meint Manuel Cisternas, Vorsitzender der Fischereigewerkschaft von der Caleta El Membrillo.
Der Seehecht zum Beispiel ist bereits jetzt eine extrem überfischte Art. Und doch sind die Fangquoten in diesem Jahr erneut erhöht worden, von 19.000 auf 23.000 Tonnen. Wir sind bereit, weniger Seehechte zu fangen und unseren eigenen Sektor stärker zu regulieren. Aber die Industriellen ziehen da nicht mit.
Stattdessen haben die Schleppnetzflotten inzwischen ein Auge auf die Tintenfische geworfen, mit denen die kleinen Fischereikooperativen in den vergangenen Jahren zumindest ihre Existenz retten konnten. Manuel Cisternas drängt deshalb auf einen wirklichen Wandel.
Unsere zentrale Forderung ist, dass der Einsatz von Schleppnetzen stärker reguliert wird. Wir wollen, dass die Schleppnetze nicht länger für den Fang von Seehechten oder Tintenfischen genutzt werden. Denn das ist alles, was uns noch bleibt.
Schwester Gabriela kennt diese Klagen aus ihren Sprechstunden. Sie macht jedoch auch wütend, dass die Fischer der Caleta El Membrillo sich nicht energischer zur Wehr setzen.
Klar, die Fischer sind schlimm dran. Bis vor kurzem erhielten sie vom Staat wenigstens monatlich eine Art Sozialhilfe. Aber sie haben sie gestrichen. Und warum? Weil sie nicht kämpfen. Andere Peers haben sich besser organisiert. Dort bekommen sie weiterhin diese ökonomische Unterstützung.
Doch die Fischer sind müde. Ja, es sei gut, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen das chilenische Fischereigesetz prüfen wird. Und logisch, dass sie weiterhin jede Demonstration besuchen werden. Aber noch lieber würden Männer wie Washington einfach in Rente gehen. Im Rahmen einer Hafenreform wird ihr Pier im Jahr 2019 wohl ohnehin aus Valparaíso verschwinden und mit ihm der Fischfang. Ob er das Meer vermissen werde, will ich zum Abschied wissen. Die Antwort des alten Seebären war irgendwie klar.
Sie sollen uns entschädigen und ich gehe in Frieden. Ich bin 63 Jahre alt, ich habe nicht mehr viel Garn auf der Rolle. Für mich ist es Zeit, etwas kürzer zu treten, ein bisschen auszuruhen. Die ganze Zeit auf oder unter dem Wasser zu sein, ich habe es dir gesagt, ist ein mörderischer Job.
Sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. indiferencia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Die Friedensverhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla-Organisation FARC dauern nun schon 3 Jahre. Begleitet von großer medialer Aufmerksamkeit schüren die bisherigen Fortschritte bei den Verhandlungen die Hoffnung, dass bereits im März 2016 ein Friedensvertrag zwischen beiden Seiten unterschrieben werden könnte, der einen formellen Schlussstrich unter diesen mehr als 50 Jahre währenden Konflikt ziehen soll. Doch was kommt dann? Der Congreso de los Pueblos ist ein Dachverband der kolumbianischen sozialen Bewegungen mit mehr als 25.000 Mitgliedern. 2 Vertreterinnen des Kongresses der Völker waren gerade in Europa. Sie sind der Meinung, dass ein Friedensvertrag mit den FARC noch lange kein Ende der Gewalt bedeutet. Was passiert mit der zweitgrößten Guerillagruppe ELN? Was passiert mit den paramilitärischen Organisationen, die in vielen Landesteilen über großen Einfluss verfügen? Was passiert mit den Waffen und der Macht der hochgerüsteten kolumbianischen Armee? Und was ist mit der ungleichen Landverteilung und der mangelnden politischen Teilhabe, die beides den Bürgerkrieg mit ausgelöst haben?
Bueno, mi nombre es María Angélica Rojas. Vivo en Bogotá, Colombia.
María Angélica Rojas aus Bogotá hat so ihre Zweifel am Friedensprozess. Sie ist Soziologin und Aktivistin von Tejuntas, der Jugendorganisation des Kongresses der Völker. Ihrer Ansicht nach hat die Repression gegen soziale Bewegungen in den letzten 3 Jahren sogar zugenommen. Ein Beispiel liegt ihr besonders am Herzen.
En julio de este año hubo una explosión de una bomba en Bogotá.
Im Juli ist in Bogotá eine Bombe vor einem Geldinstitut hochgegangen. Wenige Tage danach wurden in einer groß angelegten Operation 13 Mitglieder des Kongresses der Völker verhaftet. Von Seiten der Medien, der Polizei und der Regierung hieß es, dass diese 13 Personen die Terroristen seien, die die Bombe im Auftrag der ELN gelegt hätten. Vor Gericht wird jetzt aber nur noch wegen der Teilnahme an einer gewalttätigen Demonstration im Mai ermittelt. Trotzdem werden sie öffentlich noch immer für die Bombe in Bogotá verantwortlich gemacht.
Die 13 Aktivisten wurden nach 2 Monaten Hochsicherheitsgefängnis auf freien Fuß gesetzt. Zwar wird weiterhin ermittelt, aber nicht mehr wegen der Bombe vor dem Institut Porvenir. Die Urheber der Bomben sind weiterhin unbekannt. Die ELN hatte bereits erklärt, nichts damit zu tun zu haben. María Angélica Rojas vermutet einen Anschlag von rechtsextremen Kreisen, die den Friedensprozess torpedieren wollen, indem sie einen Zusammenhang zwischen der sozialen Bewegung und der Guerilla konstruieren. Für Rojas aber sind die Verhaftungen und Anklagen in Bogotá ein Beispiel für die anhaltende politische Repression im Land.
Seit 3 Jahren gibt es verstärkte Repression, vor allem gegen Anführer oder Repräsentanten sozialer Organisationen. Also die politische Verfolgung in Kolumbien war schon immer schlimm. Aber inmitten eines Friedensprozesses ist das besonders besorgniserregend, weil es bedeutet, dass das Land noch nicht für den Frieden bereit ist. In den letzten 3 Jahren hat es weiterhin politische Verfolgung, Morde und Verschwindenlassen gegeben. Die Situation ist gleich geblieben. Unserer Meinung nach geht es für den Staat nicht darum, einen Übergang zum Frieden zu finden, sondern der Frieden soll lediglich aus einem Vertrag bestehen, um die Guerilla zu entwaffnen.
Die langjährige Aktivistin Sonia Milena López ist Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Joel Sierra und ebenfalls Mitglied des Kongresses der Völker. Sie kommt aus der seit Jahren umkämpften Provinz Arauca an der Grenze zu Venezuela. Sie hat in den vergangenen Jahren bereits an direkten Gesprächen mit der Regierung teilgenommen, runde Tische, die nach Massenprotesten ins Leben gerufen wurden.
Hemos construido un plan de vida que tiene la propuesta de lo que queremos. Wir haben ein Konzept entworfen, in dem wir unsere Ideen für eine Gesundheitsversorgung vorstellen, für Bildung, Produktivität und auch für die Selbstbestimmung der indigenen Völker. Dieses Konzept haben wir in den Vermittlungsausschüssen mit der Regierung vorgestellt. Für uns war die Teilnahme der sozialen Bewegung an diesen Vermittlungsausschüssen immer wichtig.
Zwar findet Sonia Lopez, dass außergerichtliche Hinrichtungen, Morde und Vertreibung durch die Paramilitärs in den letzten Jahren etwas abgenommen haben. Ein Grund für Entwarnung ist das für sie jedoch nicht.
Die juristische Repression hat zugenommen. Die Rechtsprechung wird überdehnt. Zum Beispiel wurde 2012 das Gesetz für öffentliche Sicherheit verabschiedet. In mehreren Paragraphen werden Aktionen des sozialen Protestes kriminalisiert, wie Straßenblockaden oder das Besetzen öffentlicher Gebäude. Deshalb stehen jetzt einige unserer Aktivisten vor Gericht. Vorher wurden die Anklagen konstruiert, jetzt sind schon einfache Protestaktionen kriminell.
In dem Gesetz für öffentliche Sicherheit sieht Lopez ein Instrument des Staates, um erfolgreiche regionale Massenproteste, wie etwa in den Provinzen Arauca, Catatumbo oder dem Chocó, zu unterbinden und deren Anführer mit Ermittlungsverfahren zu überziehen. Was bedeutet das aber für die Friedensverhandlungen? Sonia Lopez betont, dass eine politische Lösung des Konfliktes schon immer eine der Forderungen der Zivilgesellschaft war. Friedensverhandlungen seien wichtig, aber...
En este caso de la interlocución que se lleva con las FARC, allí no se está discutiendo solamente.
Bei den Verhandlungen mit den FARC geht es nur um das Ende des bewaffneten Konflikts. Aber der Konflikt in Kolumbien hat soziale, politische und wirtschaftliche Gründe. Unabhängig von dem, was aus den Guerillas wird, die soziale Bewegung wird weiter für die Grundrechte und für die Schaffung von neuen sozialen Beziehungen kämpfen. Und natürlich machen wir uns Sorgen, nicht um das, was passieren könnte, sondern um das, was längst passiert. Denn trotz des Geredes von einem Ende des Konflikts und einem Frieden geht die Repression in den Provinzen weiter.
La construcción de la paz, pues en los territorios la represión sigue vigente.
Invitamos al conjunto del movimiento popular,
nuestras organizaciones hermanas, a la sociedad colombiana.
Sonia Lopez setzt ganz auf einen runden Tisch, der gerade vom Kongress der Völker vorbereitet wird. Ab Februar 2016 sollen dort verschiedene Gruppen der Zivilgesellschaft zusammenkommen und einen Fahrplan für einen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit erarbeiten. Dort soll auch besprochen werden, wie die sozialen Ursachen für den bewaffneten Konflikt bekämpft werden können. Auch Maria Angelica Rojas setzt auf den geplanten runden Tisch, um aktiv an der Gestaltung des Friedens mitzuwirken. Sie will mithelfen, wirkliche Alternativen zu schaffen, bei denen auch der Schutz der Zivilgesellschaft gewährleistet wird. Doch Rojas bleibt skeptisch, denn für sie ist klar,
es gibt keine Lösung für die strukturellen Probleme, die den Konflikt in Kolumbien ausgelöst haben. Es gibt keine Lösung für den ungerechten Landbesitz. Es wird in den Verträgen nicht von einer wirklichen politischen Teilhabe geredet. Deshalb kann es sein, dass sich der Konflikt weiter verschärft. Und das bedeutet, das Übereinkommen zwischen den FARC und der Regierung wird den Konflikt in Kolumbien nicht beenden.
Las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, los campesinos, los estudiantes.
Der Fall sorgte international für Schlagzeilen. Am 26. September 2014 verschwanden in der Stadt Iguala im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero 43 Studenten. 6 Personen wurden getötet. Polizisten nahmen die jungen Männer fest und übergaben sie Söldnern der Mafia-Organisation Guerreros Unidos. Auch über ein Jahr später fehlt von ihnen praktisch jede Spur. Der Angriff sorgte dafür, dass das massenhafte Verschwinden von Menschen in Mexiko international bekannt wurde. Im Laufe des Jahres machten Parlament und Regierung den Weg frei für ein Gesetz gegen das Verschwindenlassen. Doch bis heute, So kritisieren Angehörige und Menschenrechtsorganisationen, wurden keine entscheidenden Schritte unternommen, um das Gesetz wie geplant im Januar zu verabschieden. Auch in Iguala selbst hat die große Aufmerksamkeit für die Verschleppung der Studenten ihre Folgen. Dort fassten Angehörige Mut und begannen selbst nach ihren Kindern oder Partnern zu suchen. Onda hat die Gruppe begleitet.
Ast für Ast kämpft sich Mario Vergara durch das dornige Gestrüpp. Hier in den Bergen rund um die Stadt Iguala müssen die Kriminellen seinen Bruder Thomas verscharrt haben. Vor 3 Jahren wurde er entführt, seither fehlt jede Spur. Nun hat sich Vergara selbst auf die Suche gemacht. Gemeinsam mit anderen, die ihre Angehörigen vermissen, durchkämmt der 41-jährige Mexikaner das Gelände. Doch zwischen all dem Unkraut und den vertrockneten Büschen fällt es schwer, die Erdlöcher zu finden, in denen die Mörder ihre Opfer verschwinden ließen.
Wir suchen nach Anzeichen dafür, dass die Erde bewegt wurde. Man erkennt das zum Beispiel, wenn die Steine etwas tiefer liegen.
Vergara entdeckt eine leichte Absenkung, auf der die Erde locker aufliegt. Hier müsse etwas sein, sagt er. Dann markieren sie die Stelle. Gleich werden Forensiker hier graben. Oft haben die Angehörigen recht und die Experten finden genau da die sterblichen Überreste eines Menschen. Seit Oktober 2014 suchen Vergara und seine Mitstreiter nach ihren vermissten Söhnen, Brüdern oder Partnern. Fast täglich machen sie sich auf den Weg.
Anfangs zogen wir mit 40, 50, ja sogar 70 Familien los, völlig ohne Schutz. Wir haben zwar immer Sicherheitsmaßnahmen gefordert, aber man hat sie uns nicht zugestanden.
Mittlerweile hat sich das geändert. Bewaffnete Bundespolizisten begleiten die Angehörigen. Sie sollen den Suchtrupp vor Banden schützen, die in den Bergen Drogen transportieren und Menschen entführen. Auch Forensiker und Vertreter der Staatsanwaltschaft sind jetzt dabei. Schon mehrmals waren sie auf dieser Brache am Ende eines Feldwegs. Allein an diesem Ort hat die Gruppe 20 Leichen entdeckt. Meistens sind nur Skelette geblieben, denn viele der Opfer wurden schon vor Jahren ermordet. Immer wieder haben die Killer hier Menschen hingerichtet.
Personen, die anonym bleiben wollen, haben uns hierher geführt. Anders findet man diese Plätze nicht.
Nur 2 Kilometer entfernt befindet sich die nächste Siedlung. Immer wieder hörten Bewohnerinnen und Bewohner nachts die verzweifelten Schreie. Alle wussten Bescheid, doch niemand traute sich, darüber zu sprechen. Auch nicht darüber, dass regelmäßig Fahrzeuge der lokalen Polizei und der Mafia-Organisation Guerreros Unidos auf eine Brachfläche in den Bergen fuhren. Erst recht erwähnte keiner, dass auch der damalige Bürgermeister José Luis Abarca dabei war. Heute sitzt Abarca im Gefängnis, weil er den Angriff auf die Studenten im September 2014 angeordnet hat. Auch seine Frau ist inhaftiert. Sie gilt als Anführerin der Guerreros Unidos. Das Anwesen der Kirchengemeinde San Gerardo im Zentrum von Iguala. Von hier aus ist der Suchtrupp am Morgen losgezogen. Im Laufe des Tages treffen weitere Menschen ein. 2 Frauen fegen Laub, andere stehen in einer Schlange und warten auf Betreuung. Hier bekommen Angehörige juristische und psychologische Beratung. Auch DNA-Proben können sie abgeben. So soll festgestellt werden, wem die gefundenen Knochen zuzuordnen sind. Auf dem Gelände seien die Menschen sicher, erklärt Pfarrer Oscar Prudenciano.
Empezaron a venir las familias y empezamos a hacer un registro de cuántas familias tenían desaparecidos y
als die Familien kamen, haben wir mit der Dokumentation der Verschwundenen begonnen. Erst im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, wie groß die Angst der Leute ist. Vorher trauten sie sich nicht, sich zu organisieren und ihre Verwandten zu suchen. Warum? Weil lokale und bundesstaatliche Polizisten sowie Soldaten leider mit der organisierten Kriminalität zusammenarbeiten. Gemeinsam sind sie für die Entführungen verantwortlich.
También participaban junto con la delincuencia organizada y desaparecían o levantaban algunos familiares.
Guerrero ist einer der gefährlichsten Bundesstaaten Mexikos. Das Verschwinden lassen von Personen hat hier eine lange Geschichte. Während des schmutzigen Krieges der 1970er Jahre verschleppten Soldaten Hunderte von Oppositionellen. Heute trifft es alle. Handwerker, Taxifahrer, Polizisten, Linke. Die einen sind den örtlichen Machthabern lästig, für die anderen fordern die Entführer Lösegeld. Mindestens 375 Menschen sind allein rund um Iguala in den letzten Jahren verschwunden. Insgesamt gelten in Mexiko nach offiziellen Angaben seit 2006 etwa 25.000 Personen als vermisst. Nur wenige werden gefunden. Maria del Carmen Naena wundert das nicht. Jeden Dienstag trifft sie sich hier auf dem Kirchengelände mit anderen Angehörigen. Anfang 2014 kam ihr Mann einfach nicht mehr nach Hause. Obwohl sie Anzeige erstattete und von Behörde zu Behörde zog, ist nichts passiert. Die Strafverfolger haben sich nicht um ihren Fall gekümmert.
Die gehören doch selbst dazu. Die Polizisten sind in die Verbrechen verstrickt. Nicht alle. Es gibt auch ehrliche Beamte. Aber die anderen lassen sie nicht richtig arbeiten.
Mit der Straflosigkeit soll jetzt Schluss sein. Seit einigen Monaten arbeitet die Regierung an einem Gesetz gegen das Verschwindenlassen. Doch die Angehörigen sind skeptisch. Noch immer sei kein Entwurf vorgelegt worden. Zudem werde die Zivilgesellschaft nicht adäquat einbezogen, kritisieren sie. Dabei hatten 60 Angehörigengruppen und Menschenrechtsorganisationen gemeinsam dem Senat einen 10-Punkte-Plan überreicht, in dem sie wichtige Aspekte benennen. Erstellung einer einheitlichen Liste der Verschwundenen, Schutz und Entschädigung für die Angehörigen, Aufhebung der Immunität für straffällige Politiker. Doch bisher sei wenig geschehen. Stattdessen sei der Etat für die Spezialeinheit zur Suche von verschwundenen Personen für 2016 um 30% gekürzt worden. Angehörigensprecherin Lucia Diaz traut den Verantwortlichen nicht.
Sie interessieren sich nur für das Bild, das sie kurzfristig nach außen vermitteln. Sie wollen Zeit gewinnen, kümmern sich um andere Dinge und streichen Inhalte. Sie behandeln das Verschwinden von Menschen wie ein Modethema, nicht wie das, was es ist, ein humanitärer Notfall.
Zurück in den Bergen. Mario Vergara und seine Mitstreiter suchen weiter nach auffälligen Stellen im dornigen Dickicht. In 60 geheimen Gräbern fanden sie bislang die Reste von 106 Leichen. Jetzt gerade haben sie unter einem Busch ein Grab entdeckt, in dem zwei Leichen verscharrt sind. Vorsichtig befreien die Forensiker die Knochen vom Dreck. Vergara glaubt nicht, dass die sterblichen Reste seines Bruders Tomás dabei sind. Und wenn doch? Das seien doch nur Knochen, sagt er. Er erinnere sich an den lebenden Bruder, an dessen Lächeln, dessen Haut. Dennoch muss er ihn finden. Denn dann, so Vergara, werde er ihn beerdigen, damit Tomás endlich in Frieden ruhen könne.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.